Ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält. Gestern war es nämlich heiser und habe gut gesungen heute Morgen. Ach, ist wieder da. Aber jetzt merke ich, ja, so ist es im Winter bei mir. Wir sind hauptsächlich in Philipperbrief heute, wenn du schon dahin blättern möchtest, Philipper 2. Aber wir werden auch, was ich nicht erwähnt habe, ist Römer 12, Vers 10. Werde ich kurz erwähnen, aber hauptsächlich in Philipperbrief sind wir. Aber Römer 10, 12, Kapitel 12, Vers 10 sind wir auch. 12, ja, Römer, Kapitel 12, Vers 10. Wenn man Musik spielt oder singt, besonders mit in einem Chor oder in einer, so einer Art Blasorchester, merkt man irgendwann, hoffentlich, dass man nicht immer forte oder fortissimo singen oder spielen kann. Man spielt zusammen in einer Gruppe. Ich wollte euch meine Gruppe zeigen. Das ist unser Thema heute. Ehrt einander. Well, warte mal. Jetzt mag es nicht. Nochmal. Suchen das anders. Grün ist gut. Man spielt in einer Gruppe, und das heißt, man spielt nicht alleine. Das ist der Konzert im Big Band Springer, wo ich spiele, in Springer. Und wir sind ungefähr 40, 45 Leute. Nach Corona werden wir mal sehen, wer bleibt, wer noch da ist. Aber das ist unsere Besetzung vor Corona. Man spielt in einer Gruppe nicht immer alleine oder als Solist oder Solistin. Und das ist ganz, ganz schwer für Trompetenspieler. Ich spiele Trompete. Wenn man Trompetenspieler ist, man wächst so auf, zumindest in den Staaten. Ich weiß nicht, wie es hier ist in Europa, aber in den Staaten sind die Trompeten die wichtigste Spieler. Ja. Es kann nicht anders sein, oder? So denkt man als kleiner, junger Trompetenspieler, dass man am wichtigsten ist, bis man in so einer Gruppe spielt. Wir hatten in der Schule damals Marching Band, das heißt, wir spielen für die Footballmannschaft am Wochenende, am Freitag. Und da sollten wir so laut wie möglich spielen, als man sich bewegt auf dem Feld. Im Halftime, so in der Pause. Und da mussten die Trompeten laut spielen. Und dann am Ende von Football-Saison gehen wir rein in Konzertsaison. Da muss man als Trompetenspieler was anderes lernen. Man ist nicht immer der Wichtigste. Man darf nicht immer laut spielen. Und in so einer Gruppe, wenn wir laut spielen und nicht aufpassen, dass das P da steht oder MP da steht, wo wir spielen, kriegen wir böse Blicken von unserem Dirigent. Der guckt uns an und zeigt uns ganz schnell, ihr seid nicht die Wichtigste. Jetzt in diesem Stück. Das muss man lernen, dass man nicht immer die Wichtigsten ist, sondern die Klarinetten oder die Flöten, Saxophonisten. Einmal hatten wir ein Tuba-Solo. Das ist schwer, wenn der Tuba-Spieler ein Solo hat. Da muss man ganz, ganz leise spielen. Er kann laut spielen, aber trotzdem. Unsere Rolle in so einem Augenblick ist dieser Spieler, der gerade spielt, oder Spielerinnen, scheinen zu lassen, auf gehen zu lassen mit dem Solo, mit das, was sie spielen, die eine tragende Melodie haben oder sogar ein Solo. Und als ich nachgedacht habe über diese Situation in einer Gruppe, erkannte ich, das ist wirklich eine treffende Metapher für dieses Thema. Eine kraftvolle Verbindlichung für uns als Gemeinde, als Gemeinde Gottes. Dass es wichtig ist, dass es bedeutend ist, einander zu ehren, einander Acht zu geben. Das bedeutet, jeder Christ soll die Begleitstimme für ihren oder seinen Bruder, für seinen oder ihre Schwester sein. Wir haben die Aufgabe, einander gut aussehen und klingen zu lassen. Wir ehren einander über uns selbst dadurch. Ich habe dieses Bild diese Woche gefunden. Das ist eine echte Rose. Es ist eine Regenbogenrose. Und ich dachte, was für eine Darstellung von uns als Gemeinde, dass wir so vielfältig sind in dieser Gemeinde, wir so unterschiedlich sind. Und Gott will, dass wir irgendwie den Weg finden, zusammenzupassen. Wo wir wie so eine schöne Blume sein können für die Welt und füreinander. Das Leben von Jesus Christus ist aber, meine Band, das Beispiel von meinem Band hält nicht oder passt nicht zu das, was Jesus uns gelebt hat oder ausgelebt hat in seinem Leben, was er für ein Beispiel für uns war und ist. Wie er andere Menschen geehrt hat, wie er andere Menschen geachtet hat. Wir haben diese Woche, vergangene Woche, wieder angefangen, The Chosen anzuschauen. Wer hat das schon gesehen? Sehr schön. Ich schlage das vor. Man kann es bei YouTube sogar finden. Wir haben sogar ein DVD-Set da hinten auf Deutsch für diese. Ich weiß nicht, ob alle Folgen für. Erste Staffel ist drauf. Okay. Aber man kann alle. Warte mal, alle auf Deutsch jetzt finden bei YouTube, weiß jemand? Ich glaube, das zweite ist. Okay, erste Staffel ist auf YouTube, habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, mit dem zweiten müssen wir auf Deutsch etwas warten, aber auf Englisch ist es schon da. Aber wir haben es nochmal angeguckt, weil eine Freundin von Susan, als sie unterwegs waren, hat wirklich verzweifelt, weil sie wollte das mit ihren Kindern anschauen. Sie sagte, Susan, weißt du, wie krass diese erste Folge ist? Und wir haben es nochmal angeguckt und dachte, oh ja, das ist krass. Es geht um Maria Magdalena, die Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und das zeigen sie ganz, ganz krass, ganz deutlich, wie es ist für jemanden, der besessen ist. Das haben sie sehr gut hingekriegt, denke ich. Es ist heftig. Aber man merkt, wie sehr Jesus sie lieb hat. Und man spürt die Dankbarkeit, die Maria hatte. Sie war ihm nicht egal. Oder nur noch eine Person. Nur eine Randbemerkung in dieser Geschichte. Und wir wissen, später entdeckt sie das leere Grab. Und ist die Erste, die diese gute Botschaft gepredigt hat, weitergegeben hat mit den Jüngern. Oft ist auch, ich habe vergessen, ich wollte noch mal gucken, ob die Fußwaschung kommt vor in der ersten Staffel. Weiß jemand? Oder ist das?
Kann man bitte mehr über die Liebe bleiben? Das tut mir leid, das ist mir, weiß ich nicht. Ich muss nicht Filme gucken, ich muss mehr die Liebe lesen.
Genau, das ist sehr wichtig. Ja, ich erwähne diese Video, weil ich finde es für manche Menschen, das zu sehen, sehr wichtig. Nicht nur zu lesen. Ja, die Bibel ist unsere Grundlage. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ein Video kann das verdeutlichen, was man hier liest. Und einige Menschen helfen. Manche Menschen brauchen das nicht. Hast du recht. Ja. Aber diese Fußwaschung, was wir in Gottes Wort lesen, was wir dort sehen, ist oft erwähnt, wenn man von Dienen spricht. Wie wir anderen Menschen dienen können. Jesus wäscht beim Essen die Füße seiner Jünger. Das ist normalerweise eine Aufgabe, die für die Diener, Sklaven im Haus reserviert sind. Das, was sie tun, die niedrigsten Menschen. Lesen wir kurz diese Stelle, in Johannes 13, ab Vers 12. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, und das ist auch in Ordnung. So, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Meine Meinung möchte ich euch mitteilen. Manchmal verwischen wir Prinzip und Beispiel. Und meiner Meinung nach meinte Jesus hier, dass wir tatsächlich diese Sache hier tatsächlich tun können, aber nicht tun müssen. Wir haben die Freiheit in Jesus, das zu tun, aber auf jeden Fall dieses Prinzip auszuleben in unserem Leben. Das Prinzip von denen ist unmissverständlich klar und deutlich. Vielleicht habt ihr sowas erlebt. Wer hat tatsächlich eine Fußwaschung erlebt? Ja. Das ist ein kraftvolles Beispiel, wie wir einander dienen können. Und daher kommen wir zurück auf unser Text für heute, einen von zwei Texten heute. Der erste ist in Römer, Kapitel 12, Vers 10. Aber letzte Woche haben wir 10a, und heute lesen wir 10b. In drei verschiedenen Übersetzungen lesen wir: Übertrefft euch gegenseitig dahin, einander Achtung zu erweisen. Das ist die neue Genfer, die Hoffnung für alle. Gegenseitige Achtung sollt euer Zusammenleben bestimmen. Oder der Schlachter, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und Jesus mit seiner Fußwaschung illustriert dieses Prinzip ganz gut. Als wir die zweite Folge von diesem Videoserie angeguckt haben, lernt man Matthäus kennen, der Steuereinnehmer im Ort. Und dann auch die befreite Maria. Sie sah am Anfang nicht so aus, als sie besessen war. Aber in der zweiten Folge sieht sie so aus. Und auch was sehr deutlich vorkommt, zumindest in den ersten zwei Folgen, und ich glaube, es geht weiter, wenn ich das in Erinnerung habe, sind die Haltung von den Pharisäern. Das habe ich vergessen, dass es so deutlich in Folge 1 und 2 durchkommt. Diese Haltung taucht immer wieder auf, mit besonderer Betonung auf Nikodemus, der später Jesus in die Nacht besucht hat und eine wichtige Frage gestellt hat, Gespräch mit ihm haben wollte. Jesus hat die Pharisäer für ihren Stolz und ihre Arroganz sogar immer wieder kritisiert. Und was sie tun, sagte er, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Er sagte in Matthäus 23, Abvers 6, bei Festessen und Synagogen lieben sie es, die Ehrenplätze einzunehmen. Sie genießen es, wenn sie auf der Straße ehrfurchtsvoll begrüßt, gegrüßt und Rabbi genannt werden. Und dann drehte Jesus zu seinen Jüngern und betonte, ich nenne das eine Lehre, die man braucht, wenn man Jesus ähnlicher werden will. Er sagte, Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich aber selbst gering achtet, wird von Gott erhöht werden. Ich habe letzte Woche über Paulus und Barnabas gesprochen, wie Paulus etwas über Demut, wie man andere ermutigen kann, von Barnabas gelernt hat. In diesem Streitgespräch, was die beiden hatten. Paulus hat Jesus nie kennengelernt, als Jesus auf der Erde war, sondern später, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verhaften. Und diese Erfahrung und andere haben Paulus, ich denke, wirklich geholfen, eine wichtige Wahrheit zu lernen, wie er andere Menschen ehren kann. Ich kann mir vorstellen, dass sowas zu lernen ungewöhnlich war oder dass er sich vielleicht dagegen gestrebt hat eine Weile. Ich kann mir vorstellen, wenn er so geblieben wäre, wie er war als Pharisäer, hätte er diese Worte im Philipperbrief nicht schreiben können. Lesen wir ein paar Stellen aus Philipper 2, Abvers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Oder die in EU, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Was ist diese Einstellung?
Okay, das habe ich online zu wissen. Guck mal.
Dankeschön. Der Geist sprach. Nein. Oh, weia. Wo war ich? Was ist diese Einstellung? Ja, was ist diese Einstellung? Und Paulus beschreibt das sehr deutlich in den folgenden Versen. Gucken wir das an, ab Vers 6. Obwohl er, wer ist er hier? Jesus. Obwohl er Gott war, das muss im Kopf erstmal reingehen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Mann, ist diese Bibelstelle wichtig für uns in diesem Zusammenhang. Jesus wusste, dass er Gott ist. Das war ihm klar. Das hat er nicht missverstanden. Das hat er völlig verstanden. Und trotzdem hat er sich für diese niedrige Stelle entschieden. Er erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis zum Tod. Er wusste, wer er ist. Und ist trotzdem, hat er sich trotzdem entschieden, für unsere Sünden zu sterben. Wenn wir erkennen, wer wir sind, wer bist du? Wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du ein Kind Gottes. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Du bist so geliebt, dass Gott seinen einzigen Sohn hergab. Wozu wärst du dann bereit, wenn du das erkannt hast? Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wohin wir gehen, dann sind die Möglichkeiten offen. Schauen wir jetzt, was in Philipperbrief kommt. Das wunderschöne Wort. Deshalb. Was tut man, wenn man ein Deshalb sieht? Nicht vergessen, was vorher war, was vorher gekommen ist, was vorher gesagt worden ist. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen soll sich die Knie aller beugen, die im Himmel, auf der Erde, unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus wird erhöht. Und wir auch. Bitte missverstehe mich nicht. Wir werden nicht erhöht, wie Jesus Christus erhöht worden war. Nein. Unsere Erhöhung als Nachfolger Jesu wird anders als Jesus. Trotzdem wird Gott seine Kinder erhöhen, die andere höher als sich selbst achten. Ich muss zugeben, es kann sein, dass das nicht sofort geschieht. Manchmal müssen wir durch Dinge arbeiten und es ist ein Prozess oder verarbeiten. Aber es wird passieren, wenn nicht hier auf die Erde, sondern schon im Himmel. Es gibt andere Stellen, aber zwei, was ich erwähnen wollte, ist, was Jesus in Matthäus 19 gesagt hat. Viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Letzten werden die Ersten sein. So spricht, was Gott tut und tun wird mit in den Leben seines Kindern. Und 2. Timotheus, wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Und dann geht Paulus im Philipperbrief weiter. Wir kommen auf Kapitel 3 im Philipperbrief, kurz. Oder gleich. Paulus beschreibt zu den Philippern diese Erhöhung als eine Art Siegespreis, sehr bildhaft beschrieben. Nach dieser Stelle in 2:9-11 sagt er, dass die Philipper ihre Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Sehr wichtig, das hier zu erkennen. Denn Gott selbst ist ja in euch am Werk. Macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Bewirkt euer Rettung mit Furcht und Zittern. Wir sind daran beteiligt. Aber Gott selbst ist in euch am Werk, sagt er. Das ist Philipper 2, am Anfang von 3, sorry. Und dann beschreibt er seine eigene persönliche Biografie als nur Dreck, als Pharisäer, als der Beste von allen Pharisäern. Beschreibt er, als, das ist mir nur Dreck, dass nur Jesus zu kennen ihm wert ist. Und dann sagt er in Philipper 3, 13, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich denke, man kann das so interpretieren, sehen hier, was Paulus sagt, als nur persönlich. Ich denke, er meint das auch persönlich. Sonst hätte er nicht unsere ursprüngliche Stelle nicht schreiben können, oder? In Römer 12. Wenn er sagt, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Er denkt auch an die Gemeinde. Er denkt auch an die Mehrzahl von Gottes Kindern. Wenn er über diesen Lauf spricht und schreibt. Die Gemeinde, diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung darf man nicht vergessen. Außer Acht lassen. Ich finde es auch interessant, das Wort für Respekt oder Achtung, Ehre ist Timé. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Timé, Time sieht es aus auf Englisch. Und das Wort ist auch von Petrus benutzt in dieser Stelle, 1. Petrus 2, für kostbar. Um Jesus zu beschreiben, also unser Eckstein, diesen kostbaren Eckstein. Und wer an ihm glaubt, wird nicht umkommen. Was kannst du tun in unserer Gemeinde, um jemandem zu zeigen, dass sie kostbar sind? Dass sie von dir geachtet sind? Vielleicht hilft es, an eine Zeit zu denken, in der du geehrt wurdest. Wenn jemand über deinen Wert für die Familie gesprochen hat oder wie du wichtig bist für das Unternehmen, bei deiner Arbeit, für das Team, für eine Gemeinde, für irgendeine Gruppe, dass sie sich freuen, dass du dabei bist. Vielleicht hat man dir für etwas gedankt, das du für sie getan hast, für deine Mühe, für deine Arbeit. Gestern Abend, als wir nach der Vorstellung kamen, Kelsey und Tyler auf uns zu, hat uns begrüßt, umarmt, und da stand dieser kleine Junge, der mit seinem Opa, der vor uns gesessen hat. Und Tyler hat ihn gefragt, na, wen war deine Lieblingsfigur? Der Junge war ganz, ganz schüchtern und hat so gemacht, auf Tyler gezeigt. Und Tyler war total überrascht. Aber der Junge hat ihn geehrt. Er war sein Lieblingsfigur in dem Stück. Wie hast du, wenn sowas bei dir passiert war, wie hast du dich gefühlt? Hat es dich dazu inspiriert, mehr davon zu tun? Hat es dir mehr Selbstvertrauen gegeben? Hast du vielleicht innerlich ermutigt gefühlt? Ich denke, das ist es, was Respekt tut in uns, wenn wir einander achten, wenn wir einander ehren. Dann sind wir gegenseitig mehr motiviert, inspiriert. Dann sind wir mehr aufgebaut, sozusagen beflügelt. Wenn man andere ehrt, diejenigen erkennen, die sich unbedeutend fühlen, dass sie doch wichtig in Gottes Familie sind, dann das verleiht eine völlig andere Perspektive. Diejenigen, die denken, dass sie vergessen sind, werden daran erinnert, dass Gott sie nicht vergessen hat. Und dass sie in dieser Gemeinde nicht vergessen sind. Diejenigen, die aufgeben wollen, können hoffentlich mit neuer Entschlossenheit sich aufheben. Diese Sache mit Ehre, Acht geben, ist, denke ich, ist keine kleine Sache in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Sie ist größer, als wir uns jemals vorstellen können. Und Gott kann die Beziehungen, die daraus entstehen, segnen, befestigen, nützen, um eine wunderbare Veränderung im Inneren herbeizuführen. Und deshalb, denke ich, sagt Gott uns, wir sollen einander ehren. Ich habe einen Vorschlag. Ein bisschen Hausaufgabe für euch heute. Ich möchte euch vorschlagen, dass ihr euch ab heute auf die Suche nach jemandem macht, den ihr diese Woche ehren, aufrichten könnt. Und ich möchte davon hören, wie Gott dich benutzt hat, um jemandem zu helfen. Aber bitte nicht vergessen, was das Ziel ist. Diese Grundlage sehr gut hingelegt, festgelegt, runtergelegt. Gott ist das Ziel. Wir wollen dadurch, dass Gott die Ehre bekommt. Wir wollen Gott die Ehre geben. Wenn eine Person sich geehrt fühlt und nie von uns erfährt, warum wir das machen, dann haben wir das Ziel vielleicht aus den Augen verloren. Es mag sein, dass in dem Augenblick es nicht passend ist. Es passt nicht ganz. Aber irgendwann mal schon, denke ich. Ich habe als Abschluss diese 5 Ideen gelesen in so einer Webseite, das heißt Truth Applied. Fand ich gut als einen Denkanstoß. Einander zu ehren bedeutet, sich gegenseitig zu schätzen. Einander zu ehren bedeutet, demütig zu sein. Einander zu ehren bedeutet, respektvoll zu sein. Es bedeutet auch Begeisterung. Nummer 12, sei fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Und einander zu ehren bedeutet, gnädig zu sein miteinander. Wenn du immer noch nicht unschlüssig bist, wie kann ich jemanden ehren? Ich habe ein paar Tipps. Ein Kompliment geben. Einander mit Respekt begegnen. Verständnisvoll zu sein. Genug geduldig zu sein. Stelle Fragen. Das war völlig weg. Was habe ich da gemeint? Fragen stellen. Annahme oder Vermutungen, die wir haben, in Frage stellen. Das bedeutet, wie ich jemanden jetzt kenne, kann sich ändern, wenn ich diese Person besser kennenlerne. Und meine Vermutung über diese Person fällt weg dann. Fehler nicht beachten. Vergeben. Mitgefühl zeigen. Erfolge zelebrieren. Machen wir nicht oft genug. Einander anfeuern. Wie Paulus das so schön beschreibt in diesem Lauf. Zuhören. Vielleicht warten, etwas zu sagen, bis du dieser Person komplett zugehört hast. Ermutigen. Von anderen lernen. Anderen helfen. Eine gemeinsame Basis finden. Wo können wir alle gemeinsam stehen? Worauf stehen wir? In einer Beziehung, in der Gemeinde. Schätze die Unterschiede. Wir sind manchmal sehr verschieden. Aus verschiedenen Ländern, kennen verschiedene Sprachen. Wir denken anders. Wir fühlen über etwas anderes. Das ist gut so. Das ist manchmal schwer. Aber ich finde das als ein Positiv, als eine Stärke für uns. Hilfe annehmen. Nicht immer wegschieben. Nein, brauche ich deine Hilfe nicht. Manchmal, öfter mal brauchen wir das anzunehmen. Und zum Schluss, sei offen. Öffne dein Herz, deine Augen, deine Gedanken. In Bezug auf eine Beziehung innerhalb der Gemeinde, aber auf jeden Fall für Gott. Lasst uns beten. Vater, du bist der ewige Gott, der Schöpfer dieser Erde. Und du wirst nicht matt oder müde. Dein Verstand ist unergründlich. Und Vater, ich staune immer wieder, wie du den Erschöpften neue Kraft schenkst. Die Kraftlosen so viel Stärke. Aber Vater, manchmal sind wir matt, sind wir müde. Wollen wir nicht nochmal ein Gespräch haben? Oder wir gehen aus dem Weg. Gib uns, Vater, deine Einsicht und deine Kraft, genau diese Personen zu treffen, wo sie gerade sind. Segnet unsere Beziehungen innerhalb dieser Gemeinde. Hilf uns, Vater, mehr voneinander zu erfahren. Hilf uns, Vater, gastfreundlich zu sein. Hilf uns, Vater, ins Gespräch zu kommen. Hilf uns, Unklarheiten klar zu machen. Danke, dass du uns deine Kraft gibst, dass dein Geist in uns wohnt. Und dass wir immer wieder mit dir darüber sprechen können. Vor allem, Vater, wollen wir dich ehren. In das, was wir tun und sagen und denken. Und das wollen wir diese Woche tun. Wir bitten um deinen Segen. Für uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde. In Jesu Namen beten wir. Amen. Danke, dass ihr heute da wart. Wir haben auch Zeit miteinander. Zeit für Gespräche, Zeit für Gemeinschaft. Gibt es Kaffee, manchmal was anderes, aber ich weiß nicht, was da hinten steht. Dann.